Geschichte Mahmuds. Fährt man auf der Straße von Kerkük in Richtung Mosul, sind die Eindrücke geprägt von viel Staub und stechendem Ölgeruch. Während sich dieses Bild monoton immer weiterzieht, erscheint irgendwann das Geflüchtetencamp Mahmud in der Ferne. Durch zahlreiche Gärten und Bäume fühlt es sich an, als nähert man sich einer Wüstenoase. Das Camp liegt zwischen Kerkük, Mosul und Hewler. Der Hauptteil der ca. 12.000 Menschen in diesem Camp stammen aus der Region Botan in Nordkurdistan. Im Zuge der Dorfverbrennungen, Plünderungen und der gezielten Vertreibung durch den türkischen Besatzerstaat Anfang der 90er Jahre sahen sich viele gezwungen, ihre Heimat zu verlassen. Von da an beginnt die Fluchtgeschichte der Bevölkerung Mahmuds. Eine Geschichte unvorstellbarer Schmerzen und Schwierigkeiten, aber auch eine Geschichte eines Kampfes zur Verteidigung der Würde, eine Geschichte der Unbeugsamkeit. Seit dem Aufbruch aus Botan hat das Lager 5-mal den Ort gewechselt. Von damals bis heute ist das Camp ununterbrochen Angriffen des faschistischen türkischen Staates ausgesetzt. Luftangriffe, Geheimdienstaktionen, Angriffe durch islamistische Milizen. Diese Angriffe werden unterstützt und mitunter sogar ausgeführt von der PDK, deren Praxis der einer Zweigstelle des türkischen Geheimdienstes mitgleicht. Erste Häuser wurden errichtet. Bis die ersten bleibenden Wohnstrukturen errichtet wurden, waren Zelte der einzige Schutz gegen Wind und Wetter. Hierzu muss man wissen, dass im langen Sommer Mahmuds Temperaturen über 50 Grad die Regel sind. In der ersten Zeit gab es nicht einmal Zelte. Die Situation der Bevölkerung Mahmuds heute, in der zumindest die existenziellen Überlebensbedürfnisse mehr oder weniger befriedigt werden können, ist das Ergebnis eines langen Kampfes. Als 1994 in einem Zelt die erste Schule gegründet wurde, gab es nicht einmal Stifte für die Schüler und Schülerinnen. Aber nichtdestotrotz wurde unterrichtet, und zwar in kurdischer Sprache. Eine Freiheit, die es in der Türkei bis heute nicht gibt. Mit und türkische Luftwaffe terrorisieren das Lager. Drohnen des türkischen Besatzerstaates fliegen täglich über den Geflüchtetenlager, welches über 200 Kilometer von der Grenze zur Türkei entfernt liegt. Der faschistische Staat scheut keinerlei Kosten und Mühe beim Versuch, vor allem Jugendliche des Camps für seine Zwecke zu benutzen. Es gibt kaum ein Mobiltelefon im Camp, auf dem nicht mindestens einmal ein Mitagent angerufen hat. Mal sind es Gewaltandrohungen, vor allem gegen in der Türkei lebende Verwandte, mal sind es materielle Lockversuche. Ein anderes Mittel, an dem sich die Geheimdienste immer wieder versuchen, ist die Verbreitung von Drogen und Prostitution, um allem die Jugend kontrollieren zu können. Wann immer Personen aus dem Camp in andere Städte kamen, sei es um zu arbeiten, zu studieren oder zu gesundheitlichen Behandlungen, wurde vom Feind nichts unversucht gelassen. Eine weitere vielverwendete Taktik ist es, die Auswanderung nach Europa zu bewirken. PDK und irakische Armee überlassen den Camp dem IS. Als 2014 der sogenannte Islamische Staat blitzschnell Mosul überfällt und sich in allen Richtungen auszubreiten droht, lassen die verantwortlichen Streitkräfte der irakischen Armee und der PDK alles stehen und liegen. In diesem Zusammenhang eilt eine Gruppe der Volksverteidigungskräfte HPG nach Mahmud, um das Schlimmste abzuwenden. Daraufhin bleibt ein kleines Kontingent der Guerilla, um das Camp vor möglichen Angriffen zu schützen. Gesellschaftliche Organisation nach dem apoistischen Paradigma. Unter diesen harten Umständen organisiert sich die Gesellschaft des Camps nach dem Paradigma Reber Apus, radikal demokratisch. Von Kommunen bis zum Volksrat, dem Frauen- und Jugendrat, wurden Organe des demokratischen Konföderalismus aufgebaut und mit Leben gefüllt. Im Bereich der Wirtschaft wächst die Zahl der Kooperativen und die ökonomische Transformation schreitet trotz der Hindernisse durch das bestehende Embargo voran. In den Schulen von Mahmud werden heute 4.000 Schülerinnen und Schüler unterrichtet. Vom Kindergarten bis zum Abitur decken rund 200 Lehrkräfte die Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen ab. Doch da Bildung einen enormen Stellenwert hat, gibt es zudem verschiedene Akademien, in der die Bevölkerung sich in Themen wie Genealogie, Ökologie, Demokratie und viel mehr bildet. Nachdem die Gesundheitsversorgung vor allem in den ersten Jahren absolut verheerend war, gibt es heute 2 Krankenhäuser in Mahmud, die nicht nur die Bevölkerung des Camps, sondern auch zahlreiche Patienten und Patientinnen aus dem weiteren Umfeld versorgen. Die Geschichte der Menschen können Büchereien füllen. Die Geschichte der Menschen Mahmuds reicht nicht nur, um Bücher, sondern um Büchereien zu füllen. Unzählige Familien haben Mitglieder bei Angriffen auf das Camp verloren. Viele Töchter und Söhne des Kampfes wurden im bewaffneten Kampf zu Gefallenen, ob in den Bergen oder in Rojava. Doch anstatt sich in all diesen widrigen Umständen zum Opfer zu machen, wahren die Menschen einen außerordentlichen Würde und leben mit erhobenem Haupt. Es ist absolut unmöglich, in ein paar Zeilen die Geschichte und Realität dieser Menschen verständlich zu machen. Zumindest kann ich die tiefe Ehrfurcht erwähnen, die man beim Kennenlernen dieser Menschen und ihres Kampfes empfindet. Mahmud kann zeigen, eine andere Welt ist möglich. Ohne auch nur im Ansatz die Realität der Menschen Mahmuds dabei zu vergessen, bietet das Camp ein gewisses Potenzial aufzuzeigen, dass eine andere Welt möglich ist. Und vor allem wie. Neben der Unfreiheit durch den Status als Geflüchtetencamp findet innerhalb der Gesellschaft ein beeindruckender Befreiungsprozess statt. Geleitet von der Freiheitsphilosophie Reber Apus transformiert sich die Gesellschaft Schritt für Schritt. Die revolutionäre Bedeutung des Camps ist vor allem für dessen Feind kein Geheimnis und allein dieser Aspekt reicht aus für die Begründung mörderischer Angriffe und das Stummstellen der internationalen Staatengemeinden. Angriffe von allen Seiten. Auch dieses Jahr bleibt das Camp keineswegs von Angriffen verschont. Im Frühjahr ist es die irakische Armee, die sich in gepanzerten Gefechtsfahrzeugen dem Camp in Morgengrauen nähert. Das Ziel ist, wie im Vorjahr, das Camp einzuzäunen. Dabei handelt die irakische Regierung nicht aus Eigeninteresse, sondern auf Druck des türkischen Staates, der androht, das Fließen des für den Irak lebenswichtigen Flusses Tigris zu stoppen. Sofort stellt sich die Bevölkerung den Soldaten in den Weg. An vorderster Front versperren Mütter die Zufahrtsstraße. Als die Soldaten beharrlich bleiben, antworten Jugendliche mit Steinen auf die Angriffe und schlagen die Soldaten in die Flucht. In diesem Moment eröffnen die irakischen Kräfte das Feuer. Ein Jugendlicher wird von einer Kugel in die Brust getroffen und nur durch großes Glück entgeht er dem Tode. 16 Tage dauerte die Belagerung durch die irakische Armee an. In dieser Zeit schiebte die gesamte Bevölkerung an wichtigen Punkten Wache. Und wann immer Soldaten sich nähern, werden sie verscheucht. Am Ende gibt die Gegenseite ihre Unternehmung auf.